Wer Nor van Haften kennt, weiß, dass wenn man ihr zuhört, es immer gut ist, eine Bibel dabei zu haben. Und wenn Sie eine dabei haben, dürfen Sie sie jetzt zücken, denn es geht um den Text, der heute im Mittelpunkt steht, aus 1. Könige 19, die Verse 1 bis 8. Und Ahab sagte Isabel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten Baals mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, wie du diesen getan hast. Da fürchtete er sich, machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Er aber ging hin in die Wüste eine Tagesreise weit und kam und setzte sich unter einen Wacholder und wünschte sich zu sterben und sprach, es ist genug. So nimm nun, Herr, meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich hin und schlief unter dem Wacholder. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Und er sah sich um und siehe, zu seinen Häupten lag ein geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder und rührte ihn an und sprach, steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Und er stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb.
Ja, nochmals guten Morgen. Ich möchte zuerst, bevor ich über Elia spreche, sagen, dass ich froh bin, dass unsere Mittagspause heute ein bisschen lang ist. Ich kaufe mir einen kleinen Bus und ich nehme die La Höhe-Ladies mit nach Hause. Das war fantastisch, oder? Und dass es sie seit 2 Wochen nur gibt, das finde ich echt fantastisch. Ja, der heutige Frauentag ist für etwa 100 Frauen der dritte Tag in einer Bibelwoche, die am Donnerstag begann. Und in diesen Tagen beschäftigen wir uns mit dem Propheten Elia, mit dem alten Propheten, sollte ich sagen, denn er lebte vor fast 3000 Jahren, 2900 vor Christus. Er ist also ein Mann aus alten Zeiten, aber das Tolle ist, dass wir uns tatsächlich total mit ihm identifizieren können. Und zwar, weil die Bibel sagt, dass er ein Mensch war wie wir. Die Bibel sagt es etwas formeller, er war ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Und daraus kann man schließen, dass er ein Herz hatte und Emotionen hatte, dass er mal gelacht hat und mal geweint hat, dass er mal hoch oben war und sich gefreut hat und dass er auch mal unten war. Und dachte, wieso und warum lebe ich und was ist hier alles passiert? Und wir sind einige Tage schon mit diesem Mann unterwegs und es ist vieles passiert. Er war ein unbekannter Mensch, er stammte aus der Provinz Gilead, östlich des Jordans, das gehörte zum damaligen Nordreich. Und er taucht auf einmal in Samaria auf, das war die Residenz des Königs Ahab. Und er bringt eine Gottesbotschaft, eine harte. Nämlich, dass es eine lange Zeit nicht regnen wird, und zwar so lange, bis er, Elia, wieder spricht. Und dann verschwindet er. Das ist ganz spannend. Er taucht auf, er verschwindet. Und wir lesen nichts davon, wie es ihm weiter am Hof gegangen ist, wie der König reagiert hat, wenn er überhaupt reagiert hat. Oder ob er so schockiert war, dass er nichts gesagt hat. Aber das ist der Anfang vieler Dinge gewesen. Dieser Mann hat sich von Gott berufen lassen, um etwas im Nordreich Israel zu bewegen. Die Situation im Nordreich war verheerend, denn geistlich und moralisch gesehen befand sich Gottes Volk am Rande des Abgrunds. Und das hatte damit zu tun, es hatte sehr stark damit zu tun, dass König Ahab eine heidnische Frau aus einem Nachbarland geheiratet hatte. Sie war die Tochter eines Priesterkönigs, eine Baaldienerin. Und als sie dann heiratete nach Israel, Es war eine Allianz, es war aus politischen Gründen. Die zwei Länder haben sich miteinander verbunden. Dann brachte sie 950 Baal- und Aschera-Propheten mit. Baal war der Fruchtbarkeitsgott der kanaanitischen Völker und Aschera war die Muttergöttin. Und bald hat dann König Ahab einen Tempel errichtet in Samaria für Baal, auch eine Aschera, das war ein Abbild aus Holz, das diese Göttin vorstellen musste, und dann ging's los. Es gab natürlich vorher auch schon Götzendienst in Israel, aber als Isabel kam, dann wurde alles noch viel schlimmer. Und ganz schlimm ist, dass man liest in der Bibel, dass diese Frau sich zum Ziel gesetzt hatte, den Gott Israels auszurangieren, und nicht nur das, sie wollte den Baaldienst zur offiziellen Staatsreligion Israels machen. Das ist die Situation in Israel. Und der Baaldienst ist sehr groß geworden, das fängt manchmal schleichend an, aber es ist sehr groß geworden, ist auch sehr pervers, ist immoralisch, es findet Tempelprostitution statt, es werden Kinder geopfert. Mütter müssen ihre Kinder ins Feuer werfen, ihre Babys, wo sie lebendig verbrennen. Es ist sehr, sehr schlimm. Und dann kommt eben Elia, von dem wir noch nie was gehört haben, steht vor dem König, stellt sich vor, ich bin ein Mann, der vor Gott steht. Ich bin ein Mann, der vor dem lebendigen Gott steht. In seinem Namen schon wird etwas klar, Elohim, El, Elia, Yahweh. Die Gottesnamen sind in seinem Namen drin. Er stellt sich vor als der Mann, der vor Gott steht. Und Elia kehrt nie wieder zurück nach Gilead. Er hat seine Berufung angenommen, er ist nach Samaria gegangen, er kehrt nie wieder zurück. Er hat sich auf den Weg gemacht mit Gott, beziehungsweise Gott hat ihn gerufen, sich mit ihm auf den Weg gemacht. Und es folgen jetzt viele Abenteuer, und wenn man seine Geschichte liest, dann denkt man manchmal, ach, Elia, das war nicht so einfach. Das war alles andere als einfach. Eine Berufung ist meistens alles andere als einfach. Jesus hat auch seine Jünger gesagt, viele Jahre später, wenn ihr mir nachfolgen werdet, dann wird es nicht einfach sein. Dann habt ihr mit Ablehnung zu rechnen, dann habt ihr sogar mit Verfolgung zu rechnen. Das gehört alles dazu. Ja, wir haben kurz vorher, gestern haben wir in unserer Freizeit eben die Geschichte nochmal gelesen, wo Elia vor Hunderten, vor diesen falschen Propheten steht am Berg Karmel. Er hat sie herausgefordert, gesagt, wir werden mal sehen, ob Baal jetzt der lebendige Gott ist oder Israels Gott. Er ist alleine am Berg gestanden gegenüber diesen Hunderten falschen Propheten und gegenüber tausende Zuschauer. Und dann ist klar geworden, dass Baal tatsächlich ein stummer Gott war, und dass der lebendige Gott Israels lebendig war, und er hat sich auch gemeldet mit Feuer aus dem Himmel. Eine ganz spannende Geschichte, eine dramatische Geschichte in 1. Könige 18. Und jetzt ist dann Ahab nach Hause gegangen, Isabel war zu Hause und war wahrscheinlich ganz zuversichtlich, dass das gut ausgehen würde für sie, für Baal, und hört dann, dass es alles anders gelaufen ist. Und wir haben gelesen in Vers 1 von Kapitel 19, dass Ahab seine Frau alles berichtet hat, was Elia getan hatte, und dass er auch die Propheten umgebracht hatte. Das hat Isabel gehört, aber sie war eine Frau, die nicht nur hörte, sie handelte. Und sie hat gleich gewusst, was sie tun sollte. Und sie schickt dann eine Botschaft an Elia: Morgen gibt's dich nicht mehr. Das hört man nicht gern, oder? Morgen gibt es dich nicht mehr. Ich werde dir etwas zeigen. Es ist unglaublich, was Worte für Kraft haben. Der Prophet bekommt eine Nachricht von einer Frau. Und es heißt in der Bibel, da fürchtete er sich. Er wurde von der Angst eingepackt, sozusagen, von seiner Angst. Er wusste nur noch ein Ding. Die will mich umbringen. Ich muss schauen, dass ich lebendig davonkomme, dass ich flüchte. Und man kann das kaum verstehen. Das ist der Mann, der gestern noch am Berg Karmel stand und sagte: Gott, lass von dir hören. Diese tausende Leute hier sollen wissen, dass du Gott bist. Er stand alleine gegenüber vielen. Und jetzt meldet sich eine Frau und sagt: Morgen lebst du nicht mehr. Und da packt ihm die Angst und da rennt er um sein Leben. Kennen Sie das? Worte, die wie ein Dolchstich wirken, die Ihnen Ihre ihren Frieden nehmen, ihre Freude nehmen? Kennen Sie das, dass das Gesagte ihr Herz durchbohrt? Dass sie sich angegriffen fühlen? Dass sie darunter gebückt gehen? Dass eine negative Aussage sie total zerschlagen kann? Kennen Sie das? Dass Worte so viel ausrichten können? Ich hoffe, dass niemand von uns das gehört hat, was Elia hier hörte. Morgen lebst du nicht mehr. Aber wir hören manchmal gemeine Dinge, oder? Es werden manchmal Dinge gesagt, die hart sind und die wehtun. Der Apostel Jakobus spricht auch davon, dass unsere Zunge ein Feuer ist. Schlimmer noch, er nennt es ein unstetes Übel voll tödlichen Giftes. Wir gebrauchen unsere Zunge, um Gott zu loben. Und wir gebrauchen unsere Zunge, um den Menschen, die nach Gottes Bild geschaffen sind, zu verfluchen. Jakobus sagt, aus demselben Mund geht Segen und Fluch hervor. Und das erfuhr hier Elia. Er wurde eigentlich verflucht. Und wir haben das auch vielleicht mal erfahren, dass uns Worte gesagt wurden, die wie ein Fluch gewirkt haben. Als Kind, als die Eltern uns in Wut etwas sagten, was sie später bereuten, du auch immer, oder warum kannst du nicht wie deine Schwester, oder wir sind vielleicht in der Schule gemobbt worden. Mobbing ist so was Schlimmes, dass es Kinder gibt, die nachts krank sind vor lauter Angst, weil sie morgen wieder zur Schule gehen müssen. Es gibt Mobbing über Internet schon. Und man fürchtet sich. Erwachsene kennen das auch. Es wird in der Ehe gestritten. Es wird am Arbeitsplatz geschimpft. Es wird auch am Arbeitsplatz manchmal gemobbt. Und es werden auch unter Christen Dinge gesagt, die anderen kränken und verletzen. Einschüchterung kann sehr, sehr stark wirken. Und ich bin im Laufe der Jahre oft Menschen begegnet, die eine bittere, negative Botschaft über sich mit sich getragen haben. Eine Botschaft, die in ihre Herzen gelandet war. Es war ihr Motto geworden, ihr Lebensmotto: Ich tauge nichts. Ich kann nichts. Es wäre besser gewesen, wenn es mich nicht gegeben hätte. Kennen Sie das? Worte haben Kraft. Und wenn Sie das kennen, dann ist es gut, dass wir Elia wieder aufsuchen und sehen, wie es ihm weiterging nach diesen hässlichen Worten von Isabel, nach dieser Drohung. Er gerät aus dem Fahrwasser. Das haben wir gelesen, das haben wir gemerkt. Alle gute Erfahrungen, die er bisher mit Gott gemacht hat, sind auf einmal verblasst. Der jetzige Moment ist überwältigend. Diese Botschaft ist gehört. Die hat Kraft. 1. Könige 19, Vers 3, da fürchtete er sich und er machte sich auf und er lief um sein Leben und er kam nach Beersheba, das zu Juda gehört. 150 Kilometer ist er gelaufen, bis in das Südreich, Juda, um an Isabels Klauen zu entkommen. Von seinem großen Gottesvertrauen ist auf einmal nichts mehr übrig geblieben. Der einst so mutige Prophet läuft um sein Leben. Er tut, was er kann, um wegzukommen. Er wird von einer Gedanke beherrscht: Die werden mich umbringen. Und später in der Geschichte werden wir auch sehen, dass in seinen Gedanken sich das Ganze vergrößert hat, dass es nicht nur mehr Isabel ist, sondern alle wollen mich umbringen. Das macht Angst. Es vergrößert alles. Elia war ein Mensch wie wir. Er kannte solche Tage, wo er sich nicht im Griff hatte, wo alles drückte und wo er alles, was sich getan hatte, in Frage stellte. Er war nicht jeden Tag ein strahlender Held. Er war ein Mensch wie wir. Er kannte Angst, er kannte Depressionen, er kannte Entmutigung. Und das Auffallende ist, dass man manchmal diese Erfahrungen oder diese Gefühle hat in der Stunde der größten Triumphe. Nach besonderen Höhepunkten kommt die Entmutigung, kommt die Verzweiflung. Ich warne Menschen auch immer, wenn wir bei einer Freizeit ein paar Tage zusammen sind und uns freuen über die Gemeinschaft, über das gute Wort, das wir miteinander teilen. Wenn es nach Hause geht, passt auf. Da wird es schwierig, da ist es vielleicht einsam, da ist alles anders, da ist das normale Leben, kommt wieder zurück. Für Elia ist das Leben am Ende, nach den Worten Isabels. Er hat Gott treu gedient, er war voller Glaube und auf einmal ist er ausgepowert. Er hat sich jahrelang stark gezeigt. Er hat Gottes Führung und Kraft erfahren. Und dann kommt eine dramatische Erfahrung, wo er eben vor tausende Menschen steht. Er siegt, er erlebt ein absolutes Hoch und dann stürzt er in ein tiefes Loch. Der Auslöser ist eine Frau, die etwas Hässliches sagt. So kann das gehen. 3 Jahre lang hat Elia nur gehandelt auf Anweisungen Gottes. Jetzt lässt er sich von seiner Angst führen. Wir lassen uns manchmal von unserer Angst, von unserer Unsicherheit führen. Und wenn er in Beersheba angekommen ist, in Juda, im Südreich, dann tut er etwas, das in diesen Umständen verrückt ist. Er lässt seinen Diener zurück. Vers 3. Er kam nach Beersheba, das zu Juda gehört, und er ließ seinen Diener dort zurück. Gerade jetzt, wo er eine menschliche Gesellschaft braucht, wo er Trost braucht, Ermutigung braucht, wo er Unterstützung braucht, wo er einen Gefährte braucht, einen Wegbegleiter, schickt er seinen Diener fort. Es ist so wesentlich, dass wir Wegbegleiter haben. Wir sind einander geschenkt worden. Und Gott hat am Anfang schon bei der Schöpfung gesagt, es ist nicht in Ordnung, es ist nicht gut, wenn der Mensch alleine ist. Er hat damit natürlich an erster Stelle die Ehe gemeint, ein Mann und eine Frau. Aber es gibt in der Bibel auch andere Zweierschaften. Und man sieht, wie kostbar diese Zweierschaften sind und wie wichtig diese Zweierschaften sind. Denken wir nur an Ruth und Naomi. Wir kennen sie, oder? Zwei Frauen, beide verwitwet, die eine jünger, die andere etwas älter, Schwiegermutter und Schwiegertochter. Sie haben beide einiges erlebt. Naomi, die Ältere, hat nicht nur ihren Mann, sondern auch ihre beiden Söhne verloren. Die Jüngere, Ruth, die Schwiegertochter, hat ihren Mann verloren und hat in 10 Jahren Ehe keine Kinder bekommen, ist kinderlos geblieben. Sie haben beide ein schweres Gepäck zu tragen. Und es ist auffallend, dass die ältere Frau, die mit dem Gott der Bibel, mit dem Gott Israels aufgewachsen ist, die vertraut mit ihm ist, an dem Moment ihr Vertrauen in Gott verliert. Und sogar sagt, die Hand von Gott ist gegen mir ausgestreckt. Er hat nichts Gutes mehr mit mir vor. Es ist eigentlich aus für mich. Sie will sogar ihren Namen verändern. Sie heißt Naomi, das so etwas wie Lieblichkeit bedeutet. Und sie sagt, nenn mich Mara, Bitterkeit. Denn ich habe nichts mehr zu erwarten. Es ist aus für mich. Sie ist durch ihre Umstände auch in eine Wüste gelandet, wie Elia. Es gibt verschiedene Wege, die uns in die Wüste bringen. Worte anderer Menschen, Leid vielleicht, Einsamkeit. Und bei Naomi ist das so weit gekommen, dass sie auch eigentlich nicht mehr weiter wollte, auf jeden Fall nicht mehr weiter wusste. Und das Kostbare in der Geschichte von Naomi und Ruth ist, dass die jüngere Frau ihren Vertrauen, ihr Gottesvertrauen nicht verliert, sondern eher stärker wird. Man kann das nicht erklären. Die eine entfernt sich von Gott, sagt, ich habe nichts mehr von ihm zu erwarten, ist gefährlich. Und die andere sucht Gott dringender. Man kann eben 2 Wege gehen, wenn man sich in der Wüste befindet. Man kann Gott suchen oder man kann sich von Gott entfernen. Und Naomi entfernt sich von Gott und Ruth sucht Gott. Es heißt in Ruth Kapitel 2, dass sie ihre Zuflucht unter Gottes Flügeln gesucht hat. Und dort hat sie Nahrung und Erquickung gefunden. Dort hat sie Trost gefunden und Kraft gefunden. Von dort aus konnte sie weiter aus diesem Zuhause. Sie fand ein Zuhause für ihr Herz. Und so konnte Ruth ihre Schwiegermutter stärken, eine Ermutigung sein, Zweierschaft in der Bibel. Und dann sieht man die 2 Frauen unterwegs und ich denke, dass Naomi wenig geredet hat. Und wenn sie geredet hat, dann wahrscheinlich eher negativ. Wenn man depressiv ist, hat man keine tolle Geschichten, oder? Und da ist die jüngere Frau dabei und die stärkt ihre Schwiegermutter, die hat wahrscheinlich nicht viel gesagt, aber sie war eine kräftige Anwesenheit. Sie war eine kräftige Wegbegleiterin, weil sie Gott kannte. Und so schenkt uns Gott einander. Wir sind mal stark und mal schwach. Und Gott sorgt immer dafür, dass es nicht nur schwache Leute, sondern auch Stärke gibt und dass wir uns dann finden. Aber man muss das suchen, oder? Es ist wichtig, dass wir andere Menschen suchen, während wir eher das Gefühl haben, wenn wir depressiv sind, alle sollen gehen, ich will allein sein. Allein mit meinen Gedanken, es versteht mich sowieso niemand. Kennen Sie das? Und auch wenn man nachfragt, ob die wirklich interessiert sind, das weiß ich doch nicht. Außerdem, ich kann nicht gut sagen, was ich empfinde. Ich weiß das ja selber nicht. Lass mich besser in Ruhe. Kennen Sie solche Freundschaften? Kennen Sie Freunde, Freundinnen, mit denen Sie Ihr Herz teilen können? Kennen Sie eine solche Zweierschaft? Vielleicht sagen Sie, ja, ich möchte das so gerne, aber es bietet sich niemand an. Ich bräuchte das. Ich bräuchte einen Mitmenschen, der ein Stück weit mit mir zieht, so wie Naomi und Ruth. Ich bräuchte das, aber es ergibt sich nicht. In dem Fall möchte ich Sie ermutigen, dass Sie sich vielleicht anbieten. Irgendwo. Es gibt viele bedürftige Menschen und Naomi und Ruth waren beide bedürftig. Aber trotzdem konnte die eine der anderen helfen. Suchen Sie Weggefährten, Freundinnen, mit denen Sie beten können und reden können. Oft reden wir mit unseren Freundinnen über alles Mögliche, oder? Und eigentlich über nichts. Und es wäre so gut, wenn wir in Freundschaften auch das lernen, dass wir einander geistlich ermutigen, auch herausfordern. David und Jonathan, lesen Sie die Geschichte mal nach, zwei Herzensfreunde. Und dann heißt es, als dann David auf der Flucht ist vor Saul, Jonathans Vater, dann sucht Jonathan ihn auf und dann heißt es in der Bibel, er stärkte seinen Glauben in Gott. Er stärkte den Glauben seines Freundes in Gott. Und wenig später, wenn Jonathan schon nicht mehr sichtbar ist und David viel weiter gezogen ist, dann heißt es, und David suchte Gott und David stärkte sich in Gott. Er hatte das von seinem Freund gelernt. Er wusste das noch. Und jetzt, wo der Freund nicht da war, schaffte er das, sich alleine in Gott zu stärken. Elia brauchte auch eine Wegbegleitung. Und das, den wies er ab, als er seinen Diener wegschickte. Und in seiner ausgebrannten, zerniedergeschlagenen Fassung war das gefährlich. Und er zieht dann auch alleine eine Tagesreise weit in die Wüste. Das ist bezeichnet für eine Depression, dass man sich so weit wie nur möglich von Menschen entfernt und zurückzieht. Er war erschöpft. Er war enttäuscht. Er hätte sich das alles wahrscheinlich anders vorgestellt. Vielleicht schon das erste Mal, als er aus Gilead gekommen war und beim König war und ihm sagte, was Gott vorhatte mit Israel. Dann hatte er vielleicht auch schon bei sich gedacht, nun werde ich vielleicht eine Position am Hof bekommen, jetzt kann Gott mich gebrauchen, schau. Und dann schickt Gott ihn über drei Jahre in die Stille, stellt euch das mal vor. Und jetzt hat er wahrscheinlich wieder sowas erwartet, nach dem Sieg am Berg Karmel, wo das Volk Israel gesagt hat, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Ja, Baal ist tatsächlich ein stummer Gott gewesen, das haben sie entdeckt. Jetzt bräuchte den König doch gerade ein Ratsmann. Und da wäre Elia doch die angewiesene Person dafür, oder? Aber es geht oft nicht so, wie wir uns das vorstellen. Es ist schmerzhaft, aber man muss das zugeben. Gottes Gedanken sind oft ganz anders als unsere. Und seine Vorstellungen sind ganz anders als unsere Vorstellungen. Und es braucht ein Umdenken, dass wir so weit kommen, dass wir das nicht nur erkennen, sondern dass wir auch erkennen, dass Gottes Gedanken höher und besser sind als die unsere. Und wenn wir das mal kapieren, dann wird das Leben einfacher. Dass wir kapieren, dass Gott Gutes mit uns vorhat, dass seine Vorstellungen, seine Ziele mit uns zwar anders sind als die unsere, aber besser. Weil er den Überblick hat und weil er uns geschaffen hat und uns kennt. Und weiß, was gut für uns ist und weiß, was wir brauchen. Und Elia zieht sich zurück. Und er zieht eine Tagesreise weit in die Wüste, heißt es hier. Und da lässt er sich unter einem einzelnen Ginsterstrauch nieder und wünscht sich zu sterben. Und er sagt, es ist genug, Herr, nimm mein Leben hin, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Traurig, oder? Er verlangt danach zu sterben, das ist klar. Denn was er tut, ist verrückt. Es ist, als geht ein Bergsteiger alleine hoch, ohne Ausrüstung, ohne Versorgung, ohne Proviant. Elia geht alleine in die Wüste und das nicht für einige Stunden, was schon riskant wäre. Nein, er zieht eine Tagesreise weit in die Wüste, das ist sehr weit. Es wird jetzt zuerst mal die Nacht kommen. Und wenn er zurückkehren möchte, dann bräuchte er wieder einen Tag. Und er hat ja nichts mit. Kein Proviant, nichts. Man kann also daraus schließen, dass er vorhat zu sterben, dass er an Selbstmord denkt. Das ist eigentlich Selbstmord, was er hier machen will. Und er sagt es auch laut vor Gott, ich will nicht mehr. Kennen Sie das? Ich will nicht mehr. Ich habe einfach zu viel erlebt, es ist zu schwer, es ist zu bedrückend, es ist, ich will nicht mehr, Herr. Und dann sagt er, ich bin nicht besser als meine Väter. Ich liebe diesen Satz. Elia sagt, ich bin kein Superheld. Ich bin nicht besser als andere Menschen. Ich bin kein Superheld. Entschuldige, Herr, ich habe viel getan, aber jetzt sind Grenzen erreicht worden. Ich will nicht mehr, ich bin kein Superheld, ich bin nicht besser als meine Väter. Und die Frage, die sich hier stellt, ist, hat Gott das erwartet von Elia? Sollte er besser sein als seine Väter? Nein. Ich finde das toll bei Gott, er kennt uns, er liebt uns so, wie wir sind, er ruft grundsätzlich normale Menschen. Er beruft grundsätzlich schwache Menschen, die schnell an ihre Grenzen kommen, die keinen richtigen Überblick haben, die sich manchmal oder oft nicht auskennen. Solche Menschen sucht er. Und dann sagt er ihnen, ich will eure Kraft sein, ich will eure Wegweisung sein, ich will euch tragen, ich will euch führen. Ich brauche schwache Menschen, denn in der Schwachheit, wie heißt es in der Bibel, zeigt sich die Kraft. Und Paulus sagt das auch, ich bin eigentlich im Grunde gerne schwach. Denn dann kann Gott sich kräftig zeigen. Wenn ich hier stehe und sage, ich kann alles und ich werde das schaffen, dann hat Gott sozusagen keine Chance. Und dann werden wir irgendwann an unsere Grenzen stoßen oder über unsere Grenzen gehen. Und Gott hat uns so gemacht, dass er auch weiß, wo unsere Grenzen liegen. Er fragt nie von uns, dass wir grenzenlos sind und immer zu viel machen, dass wir immer über unsere Grenzen gehen. Er kennt unsere Grenzen. Er fordert uns zwar immer wieder heraus, um unseren Horizont zu erweitern. Er fragt von uns, dass wir Glaubensschritte setzen, Neues wagen, aber er überfordert uns nicht. Das tun wir selber. Das ist ein wichtiges Prinzip. Gott überfordert uns nicht, ich überfordere mich. Und darum ist es so wichtig, dass ich es lerne, nach den Anweisungen Gottes zu leben. Und es wäre gut gewesen, wenn Elia, statt sich einpacken zu lassen von seiner Angst, zuerst mal hingekniet wäre, vor Gott sich hingesetzt hätte und gesagt hätte, Gott, was soll ich jetzt machen? Isabel will mich umbringen und ich bin schon so müde und ich weiß nicht mehr, wie das gehen soll. Was soll ich machen? Gott hat vor 3 Jahren gesagt, du sollst dich beim Bach Krit verbergen. Und dann hat er nachher gesagt, du sollst dich eine Zeit lang bei einer Witwe aufhalten. Ich habe dafür gesorgt, dass du da versorgt wirst. Aber Elia hatte keine Zeit, hatte keine Aufmerksamkeit für Gott. Er sprach die Angst lauter als alles andere und er flüchtete. Es wäre anders gelaufen, wenn er innegehalten hätte und Gott gefragt hätte und jetzt? Es wäre vieles in meinem Leben und wahrscheinlich auch in Ihrem Leben anders gelaufen, wenn Sie sich zuerst mal hingesetzt hätten und Gott gefragt hätten, wie sieht das aus? Was soll ich machen? Oder ist das, was ich jetzt vorhabe, der richtige Weg? Was willst du von mir? Gott ruft normale, schwache Menschen. Das alles scheint Elia vergessen zu haben. Er ist von seiner Angst eingepackt, er kann nicht mehr klar denken. Nicht Gottes Kraft steht vor seinen Augen, sondern seine Schwäche. Und so kommt es, dass er sich hinlegt unter einem Strauch, dass er sich in sich kehrt und davon ausgeht, dass sein Bett unter dem Ginsterstrauch sein Sterbebett werden wird. Er geht nicht nur davon aus, er hofft das. Und mit diesen Gedanken schläft er ein. Aber es läuft ganz anders. Es läuft bei Gott oft ganz anders. Man kann das als Bedrohung sehen, man kann das auch als Abenteuer sehen. Es läuft bei Gott oft ganz anders, als wir dachten oder meinten, als wir wollten. Und hier geschieht etwas ganz Tolles. Gott zeigt sich gnädig. Von Gott gefunden ist unser Thema. Und in diesem Text in der Wüste, wo Elia eingeschlafen ist und denkt, ich hoffe, dass ich nie mehr aufwache, dann kommt Gott Elia entgegen, indem er ihn einen Engel sendet, um ihn zu stärken. So wie es auch Jesus später erlebt hat, als er 40 Tage in der Wüste war, gefastet hat, gebetet hat, sich vorbereitet hat auf seinen öffentlichen Dienst, da wurde er 40 Tage lang vom Teufel versucht. Und da kamen dann zum Schluss Engel, die ihm dienten. Und das geschah wieder im Garten, im Hof Gethsemane, kurz vor seiner Verhaftung. Da hat er gerungen und Gott gesagt, ich kann eigentlich diesen bitteren Kelch nicht trinken. Wenn es nur möglich ist, Herr, nehme den Kelch dann von mir weg. Aber eigentlich habe ich nur eins zu sagen, wie schwer auch dein Wille geschehe, nicht mein Wille. Und dann kommen Engel und stärken ihn. Und hier kommt ein Engel, der das erste Mal als ein Engel bezeichnet wird. Und später in Vers 7, wenn er zurückkehrt, dann heißt er der Engel des Herrn. Das ist sehr spannend. Denn Theologen sind sich eigentlich darüber einig, dass mit dem Engel des Herrn Jesus gemeint wird. Es ist ein Engel, der nicht im Namen Gottes eine Botschaft bringt. Es ist ein Engel, der als Gott spricht. Der Engel des Herrn, die alttestamentliche Erscheinung Jesu. Jesus kommt auf Elia zu. Jesus hat auch schon früher Hagar ist er begegnet und Abraham. Und er kommt hier und sucht Elia auf. Und sein Schlaf zum Tode wird ein Schlaf zum Leben. Das Bett unter dem Ginsterstrauch wird kein Sterbebett. Elia wird von dem Engel angerührt und er hört eine Stimme, die ihn dazu auffordert, aufzustehen und zu essen. Ein Engel rührte ihn an, Vers 6, und sprach zu ihm, steh auf und iss. Und als er aufblickte, siehe, da lagen neben seinem Kopf ein Brotfladen auf heißen Steinen gebacken und ein Krug Wasser. Ein Wunder, oder? Die Israeliten haben damals in der Wüste gesagt, kann Gott uns in der Wüste einen Tisch bereiten? Psalm 78, sie haben das eigentlich spottend gemeint, denn sie sind davon ausgegangen, das kann er nicht. Gott hat uns in die Wüste geschickt, um zu sterben. Er wird uns hier hängen lassen. Er wird uns einfach sterben lassen. Kann Gott uns in der Wüste einen Tisch bereiten? Und die Antwort ist ja, wenn Sie sich momentan in einer Wüste befinden und vielleicht Ähnliches empfinden wie Elia, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. Einfach zu viel, was mir passiert ist. Ich will nur noch schlafen, will nicht nachdenken. Dann ist es so, dass Gott Ihnen in dieser Situation einen Tisch bereiten will und dass er Sie aufsucht, dass er Sie stärken will. Vielleicht ist heute dafür gemeint. Vielleicht sind Sie heute deswegen gekommen, um das zu hören. Und das auch zu sehen in seinem Wort, dass das tatsächlich geschehen ist. Elia soll nicht liegen bleiben, er soll aufstehen. Steh auf und iss. Nicht nur steh auf, Gott verlangt nie zu viel von uns, das sagte ich schon. Steh auf und iss und er riecht schon etwas. Und der Geruch ist herrlich, ein frisches Brot in der Wüste, das gibt's doch nicht. Frisch gebacken auf heißen Steinen. Der Engel ist sehr liebevoll. Jesus ist sehr liebevoll. Jesus ist sehr fürsorglich. Es gibt nicht nur eine Anrührung, es gibt nicht nur Worte, es gibt einen wunderbaren Geruch. Und dann lebt da eben dieses Brot. Es ist ein Wunder passiert. Und an dem Moment wird nichts mehr gesagt. Der Engel geht. Und Elia steht auf, er isst und trinkt und er legt sich wieder hin. Er ist total kaputt. Er hat anscheinend noch nicht lange genug geschlafen. Er braucht noch mehr und das ist ihm erlaubt, das ist ihm gegönnt. Das finde ich so toll. Viele von uns haben ein Gottesbild, wo Gott immer sagt, jetzt sollst du das und das und ich erwarte von dir, dass du dich stark zeigst und mutig und dass du vorwärts gehst. Und Gott lässt Elia einfach mal ausschlafen. Das sollten Mütter auch mal tun, oder? Die Kinder ausschlafen lassen. Die sagen ja. Die Lahö-Ladies sagen ja. Das soll den Kindern mal gegönnt sein. Und sie sollen dann aufwachen, weil sie Kuchen riechen oder sowas. Ja? Weil die Mutter was Gutes vorbereitet hat. Elia sagt, Gott soll sich stärken für die nächste Etappe. Es ist Zeit, um aufzustehen und zu gehen. Und was ich so ermutigend finde, ist, dass es hier keine Vorwürfe gibt. Keine Predigte. dass Gott Elia nicht sagt, ich bin eigentlich enttäuscht. Ich habe so viel, so stark durch dich gewirkt. Du hast so Tolles mit mir erlebt. Am Berg Karmel, weißt du noch, am Hof, weißt du noch? Weißt du noch, wie ich bei dir war, als du am Bach Krit gelebt hast oder bei der Witwe? Weißt du noch? Wie gibt es das, dass du jetzt hier so elend und so voller Misstrauen mir gegenüber dich hingelegt hast? Das wird nicht gesagt. Es gibt keine Vorwürfe. Er darf ausschlafen, er darf das tun, was er braucht. Da können wir Menschen auch was davon lernen, oder? Wenn wir einander zu schnell sagen, also reif dich zusammen. Jetzt hast du genug geklagt, jetzt sollst du aufstehen und gehen. Gott hat Zeit. Gott schenkt uns Zeit, aber nicht endlos. Gott sagt irgendwann auch, steh auf und iss. Aber Elia merkt an dem Moment, dass er noch nicht ausgeschlafen ist. Er legt sich hin, der Engel geht und der Engel kommt später zurück und sagt wieder dasselbe, steh auf und iss. Hat wieder ein Brot gebacken. Wenn er das braucht, dann bekommt er das. Und hier sieht man, wie Gott mit unserer Schwachheit umgeht. Wie zart er ist, wie liebevoll er ist. In der Wüste der Enttäuschung, in der Wüste der Einsamkeit, in der Wüste der Verzweiflung, in der Wüste der Erschöpfung, in der Wüste des Nichtwissens kommt er uns entgegen. Der Engel des Herrn Jesus sucht Elia auf, er findet ihn in der Wüste, finde ich auch so wunderlich. Die Wüste ist ja so ausgestreckt. Wenn man im Flugzeug sitzen würde, würde man Elia wirklich nicht sehen, dann wäre er so klein wie ein Sandkorn. Und Gott sieht ihn und sucht ihn auf. Und er bekommt Nahrung. Aber er soll nicht liegen bleiben. Er soll nicht liegen bleiben. Er darf eine Zeit liegen, er darf eine Zeit schlafen, er soll nicht liegen bleiben. Denn wenn er liegen bleibt, dann verändert sich nichts. Dann wäre Gott vielleicht doch so gnädig, dass er ihn weiterhin versorgt, aber dann wird Elia nicht groß und stark. Dann kommt Gott nicht mit ihm voran. Und Gott hat ja etwas mit ihm vor. Und darum hat er ihn aufgesucht. Er hat Schlaf bekommen, er hat Nahrung bekommen, er hat Wasser bekommen. Aber das Allerwichtigste, was er bekommen hat, war die Anrührung Gottes. Das war das Wichtigste. Die Anrührung des Engel des Herrn. Die Begegnung mit Gott. Die persönliche Anrührung von Gott. Das Reden Gottes zu ihnen durch sein Wort, das ist wichtiger als alles andere. Sie brauchen das vielleicht, sich ausschlafen, sich aussprechen. Das Wichtigste ist die Begegnung mit Gott. Ich denke an der gekrümmte Frau. Ich habe nicht viel Zeit mehr, aber Sie kennen sie vielleicht aus Lukas 13. 18 Jahre lang verkrümmt. Die Bibel sagt, sie konnte sich überhaupt nicht mehr aufrichten. Und sie sitzt eines Tages in der Synagoge und Jesus ist eingeladen, dort als Redner an dem Tag, als Referent. Und er steht vorne und sie ist unsichtbar, weil sie ja total verkrümmt war und da sitzen andere Leute vor ihr. Man sieht sie nicht und dann heißt es, und Jesus sah sie. Und was tut er? Wir sehen auch Menschen, wir sagen, das ist die gekrümmte Frau, 18 Jahre schon, das ist die Geschiedene. Da ist die, die... Jesus sieht ihr Herz, sieht ihre Einsamkeit, sieht ihre Krümmung und dann ruft er sie, um nach vorne zu kommen. Und dann sitzt sie da und denkt, wage ich das oder wage ich das nicht? Wenn ich aufstehe, das ist sehr schwierig, ich kann ja nicht gerade stehen, wenn ich aus meiner Reihe kommen muss, das ist so umständlich, was werden die Leute sagen? Aber Jesus steht vorne und sagt, komm. Und ich denke immer, er hat sie mit Seilen der Liebe gezogen, so wie es in Hosea steht. Und sie musste nach vorne gehen, sie ist gekommen. Und dann heißt es in der Geschichte, und Jesus rührte sie an und gleich stand sie aufrecht. Die Anrührung Gottes. Die Israeliten hatten eigentlich nur noch eine Religion. Und ihr Gott war ein Abgott. Sie waren gefangen, sie waren unfrei. Und Gott sagt, ich lade euch ein zu kommen, ich möchte euch anrühren und euch das Leben schenken. Und Mut, dass ihr weitergeht. Die Frau am Brunnen erlebte auch so etwas, oder? Verachtet von Menschen, einsam, 5 Ehen hatte sie hinter sich und lebte jetzt mit einem Mann zusammen. Das war nicht ihr Mann. Wir wissen nichts von ihr. Wir sind manchmal ein bisschen neugierig. Was ist da passiert? Ich denke, im Dorf wurde auch sehr über sie geredet, spekuliert, was ist da passiert? 5 Männer, das ist eine gefährliche Frau. Aber Gott sieht eine Frau, die sehr einsam ist. Und sieht eine Frau, die ihre Geborgenheit bei Männern gesucht hat und immer wieder enttäuscht wurde. Und er sendet Jesus und er wartet auf sie beim Brunnen, wo sie um die Uhrzeit hinkommt, wo sie sicher ist, dass es keine Menschen gibt, weil sie Angst vor Menschen hat. Und dann wartet Jesus auf sie. Und sie weiß nicht, dass er es ist. Und er bittet sie um Wasser. Und es entspinnt sich ein sehr interessantes Gespräch, weil sie auf 2 Ebenen sprechen. Sie redet von normalem Wasser, sie sieht noch nicht weiter, sie ist sehr irdisch, sie ist sehr menschlich. Und er redet von Wasser, das uns sättigt, das uns erfüllt. Und er spricht eigentlich von sich, denn er ist das lebendige Wasser. Die persönliche Begegnung mit Jesus. Und am Brunnen in Johannes 4 ist es so, dass die Frau gebeugt, gekrümmt, ängstlich zum Brunnen geht und wie beflügelt wegkommt, weil sie Jesus begegnet ist. Und weil sie neu gemacht wurde von ihm. Und hier ist die Einladung Jesu. Kommt her zu mir. Alle, die ihr müde und beladen seid, und ich will euch erquicken. Ich will euch einen Tisch in der Wüste schenken. Ich habe Kuchen für euch gebacken. Oder Brot oder was ihr halt wollt. Steht was für euch bereit. Kommt und schmeckt, dass der Herr gut ist. Und wo finden wir dieses Brot? Dieses Brot finden wir vor allem in diesem Buch. Das ist Brot. Das ist Essen. Und wenn wir nur oberflächlich dann und wann das Wort lesen, dann entgeht uns vieles. Gott will auch gesucht sein. Er sucht uns, aber will auch von uns gesucht sein. Und er wird sich finden lassen, vielleicht nicht direkt. Vielleicht brauchen wir eine längere Zeit in der Wüste, damit uns wirklich klar wird, dass wir ohne Gott nicht auskommen. Und manchmal schickt Gott uns in eine Wüste, erlaubt er eine Wüste in unserem Leben, damit wir das entdecken. Und dann sagt er, komm und iss. Und dann sagt er, mit dem komm und iss und steh auf. Er sagt, Elia, steh auf, denn der Weg ist zu weit für dich. Du musst dich stärken. Anders gesagt, ich habe was mit dir vor. Und das ist so spannend bei unserem Gott oder beim Christsein, dass das nicht statisch ist, sondern dynamisch, dass Gott immer was mit uns vorhat, dass es eine Bewegung nach vorne ist. Unser Thema in diesen Tagen, also in der Woche, ist auch von Gott bewegt. Wenn wir von Gott bewegt sind, dann setzen wir uns in Bewegung und dann bewegt sich etwas. Dann bewegt sich etwas, dann wird Gott uns segnen, nicht nur für uns selber, sondern er wird uns auch zum Segen setzen. Darum geht es dann heute Nachmittag eher. Heute Morgen möchte ich die, die sich in einer Wüste befinden, sagen, lesen Sie diese Geschichte nochmal durch und lesen Sie diese Einladung, steh auf und iss. Bleib nicht hängen. Lassen Sie sich nicht von Trauer oder von Selbstmitleid oder von Kraftlosigkeit oder Entmutigung bestimmen und beherrschen. Lassen Sie sich nicht von Worten anderer Menschen beherrschen. Lassen Sie sich von Gott sagen, ich liebe dich. Ich kenne dich. Ich habe dich ja geschaffen. Ich kenne dich von vor deinem Anfang schon. Ich wusste noch vor deiner Mutter es wusste, dass sie schwanger von dir war. Ich wusste es. Denn du bist meine Kreatur. Ich habe dich gemacht. Und ich habe immer danach gesehnt, dass du dich von mir finden lässt. Und ich hoffe so, dass du entdeckst, dass ich auf der Suche nach dir bin. Und zwar so stark, dass ich meinen einzig geborenen Sohn gegeben habe, damit du das Leben findest. Und nicht umkommst in der Wüste. Nicht verloren gehst. Von Gott gefunden. Ich hoffe, dass Sie das erfahren haben in Ihrem Leben oder dass Sie das vielleicht sogar heute erfahren. Ich hoffe so, dass diese Worte Sie ermutigen. 2-mal kommt der Engel des Herrn zu Elia, rührt ihn an und sagt, steh auf und iss, stärke dich, denn der Weg ist zu weit für dich. Ich möchte zum Schluss ein Gedicht vorlesen von Jürgen Wirth. Ihr kennt wahrscheinlich seinen Namen sicherlich. Er hat ein Gedicht geschrieben über Elia. Und es heißt: Von Gott gefunden, in die Wüste geflohen und Gott gefunden, von Gott gefunden, Elia, Israels großer Prophet, nur noch ein kleiner Mensch, ausgebrannt, verängstigt und verschreckt, will nur noch schlafen, will nur noch sterben. Aber Gott ist da, Engel sind da, iss, trink, schlaf. Was alles verloren erscheint, ist alles gewonnen. Neue Kraft, neuer Mut, neuer Glaube. Die Wüste ist der Ort der Begegnung mit Gott. Du musst sie nicht fürchten. Wir beten. Herr Jesus, wir kommen zu dir und ich will dir danken für Elia. Ein Mann wie wir, mit den gleichen Emotionen wie wir. Er kannte Angst, er kannte Mutlosigkeit, er kannte Depression, er kannte das Gefühl, ich will nicht mehr weiter, es ist alles zu viel. Ich will dir danken, dass seine Geschichte für uns aufgeschrieben wurde und dass es nicht aus war in der Wüste, als er das meinte, als er das wollte. Denn du bist der Gott des Lebens und du holst uns ab. Du siehst uns, du findest uns, du kommst uns entgegen. Was für ein Gott bist du, dass du uns siehst, dass du uns liebst. Und wir beten füreinander, Herr, dass die Botschaften über uns, die wir vielleicht mit uns tragen, Worte, die uns verletzt haben, die uns beherrschen, du taugst nichts. Es wäre besser, wenn es dich nicht gegeben hätte, du auch immer. Wir beten, dass deine Botschaft diese Worte überstimmen wird. Deine Botschaft, ich liebe dich. Du bist wertvoll und kostbar in meinen Augen. So kostbar, dass ich dich aufsuche. Und ich habe Großes mit dir vor. Und ich wünsche mir, dass du dich finden lässt. Und dass du aufstehst, nachdem ich dich gestärkt habe. Und dass du dann den weiteren Weg mit mir gehst. Wir danken dir, Herr, für dieses tolle, starke Beispiel in deinem Wort, für die Botschaft dahinter, für uns. Und wir beten füreinander, dass uns heute ein Tag der Stärkung wird und dass wir aufgerichtet mit neuem Mut nach Hause gehen, aufrecht mit einem erhobenen Haupt, weil wir wissen, wir sind geliebte Kinder Gottes und er geht mit uns. So bitten wir dich, Herr, segne uns an diesem Tag. Segne uns in allem, was noch geschieht, auch in den Gesprächen miteinander und segne dein Wort, dass das Sagen in unserem Leben bekommt und hat. In Jesu Namen. Amen.